Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Toyota macht die IAA sportlich. Promi-Sportler im Interview. Das Team Deutschland Studio.
Es ist Freitag, liebe Gäste, 13 Uhr. Ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns im Toyota Team Deutschland Studio. Ja, wir starten sportlich, so langsam dann ins Wochenende. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Hier, es lohnt sich, vor allem dann, wenn Sie ähnlich sportbegeistert sind wie wir alle. Es ist sportlich insgesamt, jeden Tag hier bei uns im Toyota Team Deutschland Studio. Toyota ist weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele und hat sich natürlich zum Ziel gesetzt, ja, Dinge möglich zu machen, die sonst ja nicht immer möglich sind, vor allem für die paralympischen Athleten greift das natürlich. Vielleicht haben Sie schon mal den Namen Andrea Eskau gehört. Die hat 6-mal Gold geholt bei Olympischen Spielen, bei Paralympischen Spielen, und zwar mit der Hilfe von Toyota. Toyota Motorsport stellt da in der Tat mit ihr gemeinsam ihren Rennradschlitten her und ihren Schlitten dann für die Winterspiele. Sie tritt also im Sommer und im Winter an. Da ist Toyota also sehr, sehr aktiv. Ja, und aktiv, das habe ich gerade schon gesagt, ist so das Stichwort für uns hier jeden Tag im Toyota Team Deutschland Studio. Wir haben wirklich große Namen aus der Welt des Sports immer wieder. Anni Friesinger, die hat den Auftakt gemacht bei uns hier im Studio. Die kennen Sie vielleicht. Die hat mehrfach olympisches Gold geholt, mehrfach ist sie Weltmeisterin geworden. Und der Mann, der heute zu uns kommt, dem sage ich gleich erstmal Danke, denn er ist einer dieser Sportler, die ich früher wirklich sehr verehrt habe, mit denen ich mitgefiebert habe vor dem Fernseher, Sie wahrscheinlich auch. 2002, da hat er mit der Mannschaft Gold geholt und heute ist er bei uns. Ein ganz herzliches Willkommen, Sven Hannawald. Sven, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich meine das ganz ernst, was ich gerade gesagt habe. Wirklich, also ich habe deine Karriere sehr verfolgt, habe immer vorm Fernseher gehockt, als du gesprungen bist. Das war für mich immer echt total spannend. Danke, möchte ich sagen. Bist du dankbar für deine Karriere? Bist du dankbar für all das, was du erlebt hast, wenn du so zurückguckst?
Ja, das habe ich damals schon gesagt, weil auch in meinem unmittelbaren Umfeld natürlich viele waren, die von den Voraussetzungen her viel bessere hatten, es aber dann einfach nicht nutzen konnten. Und deswegen schon allein aus dem Hintergrund, dass wir eine Freiluftsportart sind, brauchst du einfach so das gewisse Glück, was natürlich dir nicht zufällt, sondern du musst es dir erarbeiten, aber du brauchst so ein gewisses Glück einfach, dass es dann so sein soll. So habe ich es früher gesagt. Also meine Mutter hat mir das beigebracht, weil ich dann doch öfter auch in jungen Jahren deprimiert heim bin, obwohl ich vielleicht ein gutes Gefühl hatte,
ja,
aber dann eben den hässlichen Rückenwind bekommen habe und keine Chance hatte. Und meine Mutter hat mir dann relativ schnell beigebracht, es sollte halt nicht sein. Das hat ein bisschen eine Weile gedauert, aber seitdem es dann irgendwo dann auch hier drin war, ging es dann ab und zu mal auch, dass ich vielleicht auch der Glücklichere war.
Super. Und du suchst weit oder bist weiter auf der Jagd nach dem Adrenalinkick seit ein paar Jahren. Du bist im Motorsport sehr aktiv. IAA ist auch so, ist so deine Plattform, ne? Bist gern hier.
Ich war mal, wo ich noch Rennen gefahren bin, in Essen auf der Motorshow. Das war auch für mich natürlich fantastisch. Ist aber eher so eine Tunermesse, also da siehst du natürlich schon, was alles aus Autos gemacht wird, und hier für mich heute, wie ich hier stehe, ist eigentlich das erste Mal, ist eigentlich traurig, aber doch bin ich schon mit großen Augen hier überall rumgelaufen und war schon in allen Hallen. Es ist schon toll, was man dann so sieht, und speziell ich natürlich auch so ein kleiner Autofreak bin, deswegen bin ich auch Motorsport gefahren. Ist natürlich toll, was dann irgendwo auch in Zukunft wir fahren dürfen.
Super. Und der Sven Hannawald ist extra ein bisschen früher gekommen. Wir haben uns vorhin kennengelernt. Dann sagte er, du, ich muss jetzt erstmal, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ich gehe erstmal Autos gucken. Ne? Also passt auch zu dir. Sven, wie lange hast du eigentlich nicht mehr auf der Schanze gestanden?
Seit im Winter, November 2004.
Ach, tatsächlich auch, ja, gar nicht mehr hoch danach.
Nee. Okay. Also ja, oben stand ich schon öfter. Ich meine, ja, ich bin jetzt bei Eurosport, habe teilweise auch viele Veranstaltung, was das Thema Gesundheit angeht, mit Firmen, wo wir aber auch die Chance nutzen und am Ende mit den Leuten dann in Garmisch oben stehen. Also die Höhe bin ich nach wie vor noch gewohnt, aber wie gesagt, bin ich
schon muss nicht gehen.
Froh, dass ich nicht mehr runter muss.
Schön. Also, du hast schon gesagt, du bist jetzt dann Anfang des kommenden Jahres in Pyeongchang für Eurosport dabei. Wie sehr freust du dich auf die Spiele? Und jetzt nochmal mit Blick zurück auf Nagano, da hat sich schon ein bisschen was getan, so im olympischen Sport, ne?
Ja, zumal wir uns jetzt natürlich auch dort befinden, wo eigentlich normalerweise keine Chancen waren. Das haben sie ja alles frisch hingebaut vor ein paar Jahren. Und für mich super spannend. Ich habe jetzt letztes Jahr schon auch für Eurosport mit dabei sein dürfen. Und da war auch schon die Vier-Schanzentournee. Das siehst du natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil wir Springer natürlich schon merken, das ist unser Highlight, aber am Ende bist du trotzdem in deinem Tunnel. Und jetzt als ehemaliger Springer sehe ich auch, was drumherum passiert. Und da habe ich eigentlich fast noch mehr Gänsehaut gehabt, mich da zu bewegen mit Eurosport, als früher als Springer, wo ich dann vielleicht auch das gewonnen habe, wo es auch schön war. Aber einfach drumherum zu sehen, was da alles ist. Und jetzt zum Thema Olympia, wenn man da natürlich dann eben auch ein bisschen mehr Zeit hat drumherum, kann ich es natürlich viel, viel mehr genießen und das ein oder andere verbinden zu damals.
Ja. Ist toll. Wir sprechen viel über Innovation, auch hier natürlich im Rahmen der IAA. Sport verändert sich eigentlich permanent. Wenn du so zurückguckst und auf heute guckst, wir sehen dich dann im kommenden Jahr ja auch in Pyeongchang mit Eurosport. Wie hat sich eure Sportart verändert? Gibt es da große Innovationen? Sehen die Anzüge heute anders aus? Ich habe gerade noch mal geguckt, der Hausstil, der war so ein bisschen schon, glaube ich, vor deiner Zeit oder zu Beginn deiner Zeit. Du bist so gestartet?
Ich bin noch parallel gestartet.
Noch parallel gestartet,
ja,
spannend,
dann,
okay.
Habe ja angefangen mit Skispringen, so grob. Wann war das? In Mitte der 80er.
Ah, guck mal, und da und war das gerade so auf der Kippe dann.
Genau,
ne?
Und der Boklev kam mir dann irgendwann so um die, ich weiß gar nicht mehr, um die 90er, Mitte 90er dann, kam er ums Eck, wurde da noch irgendwie ein bisschen schlechter benotet, aber da hat man schon gesehen, dass der von der Technik ja nicht wirklich positiv ist oder nicht gut ist und viele Fehler macht und trotzdem der Weiteste ist. Und es war am Anfang, haben sich viele gewehrt, weil es nicht ästhetisch aussah. Jetzt muss ich aber sagen, im Gegensatz, wenn ich jetzt einen Parallelstil sehe, finde ich es da eher komisch.
Das ist schon und spannend, so, wie sich das auch in der Rezeption so verändert
und das
hat.
Das war der Quantensprung bei uns, weil es natürlich dann auch viel mehr Fläche war, den Sport eigentlich auch sicherer gemacht hat, weil wir mit viel weniger Geschwindigkeit anfahren. Also früher beim Skifliegen sind sie vielleicht um die 110 km angefahren, jetzt sind es nur noch in Anführungszeichen 105, aber die 5 km machen enorm viel aus.
Glaube ich.
Wir sind viel flacher am Hang, also früher waren sie um die 15 Meter in der Höhe und jetzt sind wir hier beim Skifliegen 8 bis 10.
Und wenn dann
das macht auch viel aus.
Wenn da ein Sturz passiert ist, sah das mal anders aus als heute.
Ne? Ja, und jetzt ist es halt so, was halt Einzug nehmen musste, ist so ein gewisses System von Punkten, also wo der Wind auch einberechnet wird, wie die Formel funktioniert, ich habe keine Ahnung, die ist völlig hoch mathematisch mit irgendwelchen Konstanten, die einberechnet werden und das funktioniert aber, dass dann einfach auch der bisschen Rückenwind oder der bisschen Aufwind dann irgendwo rausgerechnet wird, weil das Feld jetzt durch die engeren Anzüge so eng geworden ist, dass Kleinigkeiten, also da kannst du fast abschnallen und das macht ja keinen Sinn.
Kann man da nochmal mit irgendwas ganz großem Rechnen so in den nächsten Jahren? Also verändern sich die Ski vielleicht gerade, das Material? Passiert da nochmal was ganz Neues?
Also wir hatten zu meiner Zeit noch schon mal das Thema Ski aufgegriffen, weil dann eben auch in den Regularien eine kleine Lücke war, weil die von der Fläche her stand es nur drin, dass die Spitze 11,5 cm breit sein muss, das Ende 11,5 cm breit sein muss und in der Mitte muss es 10,5 cm sein. Es stand aber nichts, dass es schmal oder auf dem Punkt eine Gerade sein muss. Und wir hatten damals mit der Firma Fischer dann eben auch, also die Trainer, haben dann einfach einen Ski bauen lassen, der einfach von der Spitze gerade ging, an der Bindung nur kurz rein auf die 10,5 und dann wieder raus und wieder gerade hinter. Und mit dem bin ich zum Beispiel dann auch Skiflugweltmeister geworden, was halt auch unheimlich mehr war für mich. Wenn du aber natürlich die Fläche in den Wind stellst, gab viele Springer, die eigentlich mit dem Ski, der besser ist, schlechter gesprungen sind. Also das sind so Dinge, aber ich glaube jetzt durch die Regel und so weiter, ich habe keine Ahnung vom Stoff her, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht nochmal irgendwas kommt, wobei wir auch einen gewissen Durchlass von Luft garantiert haben müssen. Also wenn wir jetzt uns eine Tüte hinten reinstecken würden, das wäre ja schön, weil dann wird man schön schweben. Aber
das ist in den Regularien verankert,
dass
das dann nicht passiert.
Aber ansonsten, dass du irgendwie vielleicht irgendwas erfindest, was dich dann im Anlauf schneller sein lässt als alle anderen, dass du da so einen kleinen Vorsprung hast. Aber ansonsten ist eigentlich alles ausgereizt.
Hört also nie auf und es wird weiter fleißig getüftet. Einen Sportler fragt man eigentlich nie so nach dem Gefühl, ne? Wie fühlt sich das an, so kurz nach dem Wettkampf und so weiter. Ich will trotzdem mal fragen, du hast gerade angesprochen, Skiflug-Weltmeister, da ist man ja eine Zeit lang unterwegs in der Luft. Hat man da Zeit nachzudenken? Läuft ganz gut, gute Stimmung hier im Stadion.
Man kann sich schon mal die Antworten zurechtlegen.
Nee, sag mal, wie, also hat man da wirklich, oder bist du da so im Tunnel, dass du eigentlich kein Links-Rechts hast, auch nicht groß nachdenkst? Wahrscheinlich hat man schon ein Gefühl, es läuft ganz gut, oder?
Ja, also vom Raussprung her, ob das jetzt auf einer Großschanze, Kleinschanze oder speziell dann beim Skifliegen ist, hast du ein gewisses Gefühl, wenn du rausspringst, dann weißt du, wie dich der Wind mitnimmt, dann weißt du, ob das funktioniert oder nicht. Skifliegen ist natürlich so, wenn wir dann über den Buckel drüber kommen und dann Einblick in den Hang kriegen, siehst du natürlich den Punkt, wo du hinspringst, also das hast du im Gefühl, wie weit das geht, ist natürlich ein bisschen weiter weg, als wenn ich jetzt auf einer 90-Meter-Anlage
bin. Also
dementsprechend bist du in so einem Trance-Zustand, wo du auf der einen Seite natürlich hoch konzentriert bist, weil sobald da das Ski anfängt zu wackeln, bist du ja auch auskorrigieren. Aber du bist halt einfach auch am Genießen, was für ein geiles Gefühl das ist. Ja? Und deswegen hast du natürlich auch das Adrenalin dann in der Blutbahn, wenn da irgendeiner dann Weltrekord springt, der hat dann Gänsehaut sogar auf der Stirn, habe ich damals gesagt. Also das sind schon Gefühle, die sind einfach atemberaubend.
Für uns alle irgendwie nicht nachvollziehbar. Sven, Gina Lückenkämper, deutsche Sprinterin, schnellste Frau Deutschlands unter 11. 26 Jahre hat es gedauert, bis eine Frau aus Deutschland mal wieder unter 11 gelaufen ist. Hast du eine Bestzeit auf 100 Metern?
Oh, nee, ich glaube nicht. Also früher war ich da ganz schlecht.
Ja.
Ich glaube, jetzt bin ich relativ fix, aber natürlich keine 11.
Und du hast auch einen Rekord, der Bestand hat bis heute. Du hast bei der Vier-Schanzentournee alle 4 Springen gewonnen. Das ist bis heute keinem anderen Athleten gelungen. Und du hast gesagt, das ist dir schon wichtig, dass der Titel noch so ein paar Jahre weiterhält, oder?
Ja, also ich nehme es schon wie so einen Schanzenrekord. Da habe ich damals auch mehrere gehabt. Jetzt habe ich, glaube ich, nur noch einen irgendwo in Amerika. Aber man hält natürlich dran fest und der Tournee-Triumph ist natürlich eine andere Kategorie, wo sich viele schon die Zähne ausgebissen haben und deswegen habe ich natürlich die Hoffnung, dass ich so lange wie möglich der Einzige bleibe, hätte nichts dagegen, wenn ich immer der Einzige bleibe, weil alle anderen können ja alles Mögliche noch gewinnen, aber das sind halt so Wunschgedanken, die jetzt nicht unbedingt eintreffen müssen, aber mir natürlich ganz recht wären.
Wäre zumindest eine schöne Sache. Wir drücken die Daumen, dass er noch ein paar Tage Bestand hat. Gina Lückenkämper hat an einer 9-Volt-Batterie geleckt vor Wettkämpfen.
Hätte ich das mal gewusst früher.
Ja, wirklich. Also anscheinend gibt es ja, es gibt ja immer neue Erkenntnisse aus der Sportmedizin, ja, scheint gerade so ein bisschen im Trend zu sein, aber jeder Athlet spricht immer wieder über Rituale. Man muss nur samstags nachmittags mal so ein bisschen auf den Fußballplatz gucken, was da so passiert, ne? Neongelber Fuß als erstes auf dem Platz und so weiter. Hat Sven Hannawald Rituale gehabt vor Wettkämpfen? Irgendwas, was immer gleich sein musste?
Ne, ich glaube, ich habe mich da relativ früh von abgeschworen.
Wirklich?
Weil das ist natürlich immer die Gefahr, wenn du mal mit dem Kopf, zum Beispiel wenn du morgens immer mit dem rechten Bein aufstehst oder was und du dann mit dem Kopf schon beim Wettkampf bist oder aufgeregt bist und stehst mit dem linken auf, kannst du eigentlich im Hotel bleiben.
Ja.
Und das einfach dann irgendwie auch nicht stattfinden zu lassen, habe ich mich da irgendwo abgeschworen. Natürlich hast du immer so ein bisschen deinen Ablauf gehabt, das hat aber mehr damit zu tun, dass du irgendwo auch in deinem Tunnel bleibst und einfach in deinem gewohnten Umfeld und Film bleibst. Aber mit Aberglaube hat das weniger zu tun gehabt.
Ich habe es gerade kurz angesprochen, Toyota ist Partner, weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Da geht es viel um Mobilität, um Innovation, aber vor allem geht es auch darum, Mobilitätspartner zu sein, Menschen zu befähigen, eben Dinge zu tun, die sonst nicht so einfach möglich wären. Für paralympische Athleten ist das ein Riesenthema. Gibt es in deiner Karriere diesen Nichts-ist-unmöglich-Moment, etwas, wo du sagen würdest, das war sportlich eigentlich aussichtslos und trotzdem hat es geklappt? Gab es den für dich, Sven Hannawald?
Boah, nee, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil wenn was möglich war, dadurch, dass wir jetzt eine Sportart sind, die natürlich dann auch an der freien Luft sich bewegt, ist natürlich öfter mal was nicht möglich gewesen und ab und zu mal hat man vielleicht dann mal das Glück, dass es dann doch möglich war, aber so ein Effekt, dass man dann aus eigener Leistung auf einmal, keine Ahnung, was aus dem Stand 30 Zentimeter höher springt, das gab es nicht. Vielleicht hätte ich die 9-Volt-Batterie ausprobieren sollen, da wäre das für mich vielleicht der Effekt gewesen und das wäre gar nicht so schlecht, aber ansonsten war ich da, gab es bei mir noch nicht.
Du bist ganz nah wieder dran an deinem Sport, muss man sagen, bist dann jetzt in Pyeongchang 2018 für Eurosport unterwegs, in einer neuen Rolle, dann auch am Mikrofon. Wie ist das für dich, so eine neue Aufgabe zu haben in deinem Sport?
Sie ist super spannend, das habe ich jetzt bei der Tournee auch gemerkt. Ich meine, die normalen Weltcups sind natürlich dann irgendwo auch Alltag, da merkt man das nicht so, aber bei der Tournee, wenn du dann mal als ehemaliger dann doch Springer mal drumherum siehst, was da alles abgeht und du natürlich auch viel, viel mehr Zeit hast, das alles aufzunehmen, gibt es natürlich noch mehr Gänsehaut als damals schon, wo du vielleicht aktiv dort warst, aber da warst du natürlich dann während dem Wettkampf total in deinem Fokus drin und hast natürlich alles ausgeblendet, hast natürlich, wenn du gewinnen konntest, schönste Momente gehabt, aber jetzt so das Drumherum einfach zu sehen, was du eigentlich damals gewonnen hast, ist natürlich sensationell und dementsprechend freue ich mich jetzt auch schon auf die Olympischen Spiele im fernen Land. Auch damals war es ja so, wir sind irgendwo hingeflogen und hatten natürlich auch nicht so die Zeit. Also Springen war an einem anderen Ort
alles wie Alpin sehr kompakt, ne?
Oder das ist halt alles so vom Zeitablauf so, dass du eigentlich gar keine Zeit hast, andere Dinge anzugucken. Und jetzt weiß ich, wir sind da knapp über 20 Tage dort. Also da werde ich auf jeden Fall Zeit haben, auch andere Dinge anzugucken.
Gute Zeit. Ein bisschen Ruhe ist ja nicht so schlecht. Der Sven Hannawald, der ist ja auch VOG-Weltmeister, 2007 VOG-Weltmeister geworden, da hast du auch schon erzählt. Da wird dann auch mal links und rechts geguckt, ne? Was machen die anderen, wie kann man noch mit Gewicht arbeiten und so. Ich glaube, mit Hitze wurde da auch viel gemacht. Ne?
Hitze und natürlich dann irgendwo versteckte Sandsäcke und irgendwelche,
sich, ne? Wie sie
irgendwelche
alle
Gewichte vom Tauchen. Also da merkt man dann schon, wenn die Bobfahrer einmal wissen, wo es lang geht oder durch die Bobfahrer sieht man, wo es hingeht und dann versuchen natürlich alle Teams irgendwo gegenseitig sich zu toppen.
Stark. Hand aufs Herz, sitzt man manchmal zu Hause und guckt sich die alten Bilder nochmal an. Genießt du das, wenn du so die alten Bilder siehst aus so den ganz erfolgreichen großen Zeiten?
Ja, jetzt, also wenn sie gespielt werden. Ich sitze jetzt nicht zu Hause und finde mich toll und muss mich jeden Tag sehen, was ich früher gemacht habe. Aber wenn ich es jetzt bei solchen Ereignissen sehe, dann freut es mich schon.
Wo hast du deine Medaillen versteckt?
An einem sicheren Ort.
An einem sicheren Ort. Die Anni Friesinger war letzte Woche da, die sagt, ach, das mit den Medaillen und so. Ich meine, ich habe ja ein paar davon. Die hat selbst ihre olympischen Goldmedaillen im Keller in der Trainingstasche. Fand ich beeindruckend.
Staubfrei, das ist immer wichtig.
Staubfrei. Nicht so schlecht. Ne? Welche besonderen Erinnerungen hast du an die Olympischen Spiele? Ich meine, das ist ja nun wirklich etwas, ja, was die meisten von uns eben nicht so erleben dürfen. Wie ist so deine erste Erinnerung oder deine große Erinnerung an die Olympischen Winterspiele?
Also es war natürlich toll, dann auch mal die anderen Sportarten zu sehen, dass du auch eine gemeinschaftliche Eröffnungsfeier hattest und speziell in meinem Bezug dann habe ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, hat früher Eurosport Sumo-Ringen übertragen. Dann gab es immer das Takobashi-Turnier. Und das Lustige war, dass dann eben in Nagano die ganzen Sumo-Ringer, also damals hieß einer Akebono, das war ein 2-Meter-Tier.
Akebono, ne? Den kennt man sogar noch.
Und die sind vor jeder Nation eingelaufen mit ihren ganz normalen Kleidung. Und wo der Fleischberg dann mal vor mir stand, das war für mich einfach überwältigend. Aber allgemein, Olympische Spiele ist halt einfach das siehst du, die große Wintersportfamilie zumindest an der Eröffnungsfeier zusammen sein. Weil das Problem ist natürlich immer, dass du dann die Alpinen sind irgendwo in den Bergen, wir sind woanders, die Langläufer sind woanders, die Eisschnelllaufhallen sind natürlich dann irgendwo stadtnah, aber du bist dann doch relativ weit auseinander und durch den Zeitplan hast du meistens keine Zeit, was anderes anzuschauen.
Ja. 2002 gab es dann endlich olympisches Gold, nach 98 Silber in der Mannschaft dann. 2002 war auch so deine wirklich ganz große, besonders erfolgreiche Zeit. Wie war das für dich, da so mit Druck umzugehen 2002? Du warst ja großer Favorit dann im Einzelspringen. Große Erleichterung wahrscheinlich dann zumindest, das heißt zumindest, wenigstens Gold mit der Mannschaft abzugreifen, darf man ja so wahrscheinlich gar nicht sagen.
Der Druck steigt schon, aber ich glaube, dass ich auch so ein Typ war, dass ich mir natürlich noch mehr Druck gemacht habe, als der von außen kam. Ich wollte natürlich dann über Biegen und Brechen immer ganz oben sein, habe aber mittlerweile bis zu dem Zeitpunkt auch gelernt, dass Tage dabei sein können, obwohl du der Favorit bist, geht das nicht auf. Aber für mich war immer wichtig, dass ich einigermaßen meine Sprünge zeige. Die habe ich dann eben dann auch in den Zeiten, wo ich gut drauf war, auch gezeigt. Und wenn es dann sein sollte, dann habe ich gewonnen oder habe zumindest meine Medaille mit nach Hause genommen.
Toll.
Oder wenn nicht, dann war es halt schade, aber nicht weiter schlimm.
Wie bist du zum Skisprung gekommen eigentlich? Warst du immer der Wintersportler?
Ja, also wo ich geboren bin im Erzgebirge, das ist ja noch in den neuen Bundesländern, da war immer, man hat es immer so verschrien als das Sibirien von Deutschland. Also da war immer strenge Winter und auch Schanzen gab es da und dementsprechend, was kleine Kinder sehen, machen sie nach. Also das ist ein typisches Beispiel bei mir. Es gab auch Fußball in der Nähe mit Erzgebirge Aue jetzt. Das liegt in der Nähe, aber das ist dann auch Nummer 2. Und wenn der Wintersport bei mir nicht so geklappt hätte oder ich nicht so euphorisiert wäre, dann denke ich mal, wäre ich auch im Fußball gelandet. Aber Gott sei Dank hat mich das Springen dann so gebunden.
Sehr schön. Spielst ja immer noch ein bisschen Fußball, hältst dich fit. Das ist super. Jetzt bist du ein großes Sportidol für viele Leute, für mich eigentlich auch. Hast du Helden, zu denen du immerhin aufgeschaut hast aus dem Sport? Gab es für dich oder gibt es noch Sportidole?
Ja, also für mich, mein Wegbegleiter war auch dadurch, dass ich auch so ein bisschen im Motorsport ambitioniert war und früher dann im Fernsehen war, natürlich Michael Schumacher, durfte natürlich auch live kennenlernen und haben auch bei einem Fußballspiel dann auch Trikot getauscht. Also das sind so Leute für mich, weil man natürlich dann irgendwo auch von verschiedensten Ebenen, ob das jetzt Schauspieler sind oder Sänger, sieht man natürlich oftmals dann irgendwo die was mimen, was er nicht sind. Und ich habe das immer toll gefunden, wie Michael Schumacher dann einfach die Familie geschützt hat. Natürlich im Sport total ehrgeizig war, nicht viel Freunde gehabt habe, aber das ist halt einfach so, weil in der heutigen Zeit, wenn man da irgendwo einen Lockeren macht, dann sind sie gleich vorbei. Also ja, ich habe ihn immer, mich hat das immer fasziniert und dementsprechend natürlich habe ich nach wie vor die Hoffnung, dass es gesundheitlich wieder einigermaßen wird, wobei das natürlich jetzt schwierig ist.
Ja, die Hoffnung haben wir alle. Wollen wir mal gucken, was da noch so passiert. Sven, danke für deine Zeit. Es ist wirklich super, deine Geschichte zu hören. Es ist toll, immer große Sportler so an meiner Seite zu haben. Ich als Sportfan, ich genieße das richtig. Du hast mir viele tolle Momente beschert. Toll, dass du heute unser Gast warst im Toyota Team Deutschland Studio. Dir alles Gute. Wir sehen dich dann bald wieder bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Da bist du dann für Eurosport unterwegs. Freuen wir uns sehr drauf. Dir alles Gute. Ihnen vielen Dank, liebe Gäste. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Wir sehen uns dann morgen schon wieder, wenn Sie mögen, um 13 Uhr dann hier mit Claudia Pechstein. Die hat, glaube ich, 5 oder 6 Mal Gold geholt bei Olympia im Eisschnelllauf. Auch eine tolle Geschichte zu erzählen, freue ich mich sehr drauf. Danke, dass Sie heute da waren. Sven Hannawald, danke, dass du da warst. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Machen Sie es gut. Ciao.
Dankeschön.
Danke. Toyota macht die IAA sportlich. Promi-Sportler im Interview. Das Team Deutschland Studio.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.